Streit, Konflikte, Krieg. Warum es ohne nicht geht und wie wir damit personal umgehen können. Fragen verbunden heute mit Alfred Lengle. Herzlich willkommen, Alfred. Wie bist du heute hier?
Sehr fein. Ich hatte den Vormittag mit meinem Sohn, der sehr krank ist, verbracht und ihm helfen können und Arztbesuche gemacht. Und das hat meiner Seele wohlgetan und unserer Beziehung. Kein Streit, kein Konflikt, kein Krieg. Es ist schön, wenn es friedlich ist, wenn ich im Einvernehmen sein kann, auch wenn unterschiedliche Meinungen und Ansichten da sind, aber wenn wir die einander zugestehen, da geht es mir immer gut.
Ja, ich freue mich, dass du dir Zeit für den Podcast nimmst und du bist ja Universitätsprofessor, Arzt für Allgemeinmedizin, klinischer Psychologe und Psychotherapeut, auch langjähriger Präsident der Internationalen Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse. Du warst auch Vizepräsident der International Federation of Psychotherapy, auch eine außerordentliche Professur für angewandte Psychotherapie an der HSE in Moskau und noch verschiedene Gastprofessuren und bist auch noch Dozent an der Universität Klagenfurt. Dazu bist du noch Lehrtherapeut und hast noch eine eigene Praxis in Wien.
Ja, das alles habe ich und habe zu wenig Zeit
dafür. Das ist dann immer ein Problem. Ja. Als ich das so gelesen habe, habe ich so gedacht, wo verbringst du deine Zeit oder womit verbringst du deine Zeit jetzt momentan am meisten? Eher mit der Lehre oder eher auch mit der eigenen Praxis?
Ja, das ist eine Mischung. Ich brauche die eigene Praxis, weil sie mich immer stimuliert, denn wenn ich mit den Klientinnen und den Patienten arbeite, läuft es halt meistens nicht so wie im Lehrbuch. Und dadurch kann ich immer wieder lernen und kann sehen, wie die Realität wirklich ist, die wir dann natürlich zu einem gewissen Grad abstrahieren, um die Spielregeln, um die Zusammenhänge finden zu können, die dann wieder für die Lehre wichtig sind. Denn wenn wir das hinterliegende Muster erkennen und weitergeben können, sind wir nicht so leicht verloren im Detail des Alltags. Und diese Spannung zwischen Lehre und Praxis, die liebe ich und die brauche ich und die führe ich weiter und bin jetzt schon über 70 und es macht mir immer noch viel Freude. Es erfüllt mich und ich mag wirklich gerne Menschen helfen. Ich habe mir das diese Woche wieder gedacht, in etlichen Situationen, wo ich mir auf der anderen Seite denke, jetzt setz dich doch zur Ruhe, das brauchst du alles nicht tun. Und dann spüre ich und fühle ich, nein, das bin ich einfach. Ich mag schon mich sein. Und so bin ich also beschäftigt mit, jetzt Schreiben, Vorträge, Artikel, Neuauflagen von Büchern korrigieren, alle Hände voll zu tun, Buchprojekte in der Schublade, wo ich nicht weiterkomme, das mich auch leiden lässt, dass es nicht so geht, wie ich es gerne hätte. Aber das ist eben der Unterschied zwischen Vorstellung und Wirklichkeit, zwischen Märchen, die ja auch etwas von der Realität abbilden, und dann dem faktischen Leben.
Und dass der Tag eben auch nur 24 Stunden hat, ne? Und mehr geht nicht.
Ja, ich versuche es auf 36 zu bringen, aber trotz meines Alters bin ich noch nicht sehr erfolgreich darin.
Du hast ja, ich habe es gerade vorgelesen, schon und viele verschiedene Rollen und Aufgaben gehabt in deinem Leben und hast sie noch. Und bist ja sicherlich auch vielfältigen Konflikten begegnet, in allen möglichen Formen und Farben. Gibt es etwas, was dich an dem Thema Konflikte fasziniert?
Ja, es verstehen zu wollen. Gar nicht unbedingt die Lösung. Manchmal sind die Lösungen weit entfernt. Aber wenn ein gewisses Verstehen des Konfliktes erreicht wird, dann, das finde ich für mich persönlich spannend. Und wenn etwas davon auch transportiert werden kann zu den Konfliktparteien, das ist schon eine Frage. Das ist das Faszinierende. Wieso kommt es denn dazu? Denn eigentlich wollen die Menschen selten einen Konflikt. Das ist nicht, wird nicht so angestrebt. Es gibt Ausnahmen und es gibt natürlich Pathologien, die das geradezu suchen. Und so. Aber das ist wirklich, das geht in den Bereich des Pathologischen, wo Menschen sehr leiden und es über Konflikte ihr Dasein zurechtbiegen wollen. Darunter leiden natürlich sie selbst, aber auch die Umgebung. Das gibt es. Aber wenn das nicht vorliegt, Menschen mögen gerne die Liebe, das Verständnis, das Einssein, das Miteinandersein, das einander unterstützen und helfen und beistehen. Und ich glaube, das ist in unseren Genen vorprogrammiert, wie auch Joachim Bauer meint in seinem Buch über Aggression, dass die Gene primär kooperative Handlungsweisen mit sich bringen, soweit man das von Genen überhaupt ableiten kann. Es ist meines Erachtens eh schon ein bisschen überzogen, so weite Spannbögen zu schaffen.
Genau, und mit den Ursachen Konflikten, da gehst du ja auch auf deinem Vortrag ein, auf der Herbsttagung.
Ja.
Was gibt es darüber zu erzählen?
Nun, da gibt es sehr unterschiedliche Zugänge. Zum einen mal haben wir alle zu tun mit Macht und Mächtigkeit. Und das ist für viele Menschen bereits ein Gräuel, besonders in der Psychoszene. Dabei hat jede Beraterin, jeder Therapeut auch eine Macht, was diese Menschen sagen. Das hat Gewicht, Einfluss, Bedeutung. Das ist aus einer Position von Autorität und Glaubwürdigkeit heraus gesprochen. Wir brauchen diese Macht und diese Autorität. Macht an sich ist ja nichts Schlechtes. Macht wird nur problematisch, wenn sie eingesetzt wird gegen Grenzen. Selbst da ist es manchmal wichtig, dass wir ein Kind von der Straße zurückreißen, mit aller Macht und Gewalt sogar, um es vor einem Unfall zu retten. Aber problematisch ist, wenn es unethisch ist oder wenn der andere dabei übergangen wird, seine Grenze überschritten wird. Und dann kippt die Macht über in Gewalt. Und dann wird vergewaltigt. Und das ist natürlich total Krieg. Das ist Unterordnung, das ist Aggression, das ist Übergehen des anderen. Das sollte es nicht geben. Es sollte nicht Krieg geben. Aber Krieg ist gewissermaßen auch unvermeidlich unter Menschen, weil wir nicht alle die Regeln, die Grenzen kennen oder einhalten können, weil wir in eigener Not sind, weil wir etwas anstreben, das dem anderen nicht gefällt. Und so hat man schon in der Familie, in der Partnerschaft Spannungen, Konflikte, weil wir das eigene vertreten wollen, weil wir unsere Rechte verteidigen wollen, weil wir uns nicht alles bieten lassen können und wollen und auch nicht sollen. Und der andere aber es vielleicht sogar gut meint und uns zum Glück zwingen will. Und trotzdem kommt es dann zum Konflikt. Es ist also bei sehr vielen Konflikten liegt ein Missverständnis zugrunde, liegt eine unabgeglichene Intentionen. Der eine meint, das sei der bessere Weg, der andere meint, jenes sei der bessere Weg. Und schon will man sich's nicht sagen lassen vom anderen, fühlt sich unterdrückt, hat dann Empfindlichkeiten und reagiert über die Maßen. Und schon kommt die Gegenreaktion. Das Verhalten des Menschen ist im Grunde immer symmetrisch angelegt. Also wie du mir, so ich dir. Also das, wie es rein, wie wir in den Wald reinruft, so halt es zurück. Wenn mich jemand anlächelt, lächle ich zurück. Wenn mich jemand anschreit, habe ich die Tendenz, zurückzuschreien. Also wir geben uns schnell auf dieselbe Ebene des anderen. Und dem da Korrektur leisten zu können, das ist schon eine große persönliche Leistung und bedarf auch einer Reifung, um hier eine Distanz zu sich selbst zum spontanen Reagieren halten zu können. Dass, wenn der Mensch sich nach dem verhält, wie es personal in ihm klingt und schwingt, wenn er also diese Offenheit hat, dem anderen gegenüber und sich selbst gegenüber, das ist ganz wichtig, sich selbst gegenüber auch, nicht nur dem anderen gegenüber, dass ich also mich nicht übergehe, sondern auf mich schaue und mich einstimme auf mich und das auch kann und das auch vertreten kann. Bei vielen Konflikten ist genau das der schwache Punkt, dass Menschen genau das nicht können und es dem anderen in die Schuhe schieben, weil sie natürlich in der Gegenwart des anderen darin versagen. Aber wenn wir uns offen verhalten können, uns selbst gegenüber und anderen gegenüber, dann können wir in einen Dialog kommen, dann können wir uns begegnen, dann können wir das Eigene des jeweils anderen, das sein Bedürfnis, sein Verlangen, seine Sehnsucht, seine Werte, seine Erfahrungen respektieren, würdigen, als die seinigen gelten lassen, ohne dass es mich in Bedrängnis bringt. Und wenn wir einander lassen können, kommt es nicht zum Konflikt. Aber wenn wir da uns für das Gefühl bekommen, dass es uns überfordert, dass es zu viel von uns will, dass ich damit nicht mehr zurechtkomme, dass es mich aushebelt, dass es mich niederdrückt, entwertet, verletzt, beleidigt, dann und wir damit nicht mehr dialogisch zurechtkommen, das heißt, es ansprechen können, es ins Gespräch bringen können und der andere es aufnehmen kann, dann kommt es natürlich, das haben wir in der Existenzanalyse gut und ausführlich beschrieben, zu den Coping-Reaktionen auf den verschiedenen, in den allen Dimensionen der Existenz. Und wenn wir Coping-Reaktionen Folge leisten, das heißt ihnen erlauben, präsent zu sein und ihre Macht zu entfalten, dann führt das dazu, dass wir natürlich nur auf uns schauen. Coping-Reaktionen sind rein egoistisch. Die schauen nur auf das Überleben und das Wohl des von mir und nicht auf den anderen. Und die schauen nicht, welchen Preis das hat. Und das kann sehr hohe Preise haben. Das kann den anderen sehr verletzen, mehr als ich will oder mir lieb ist, sodass ich mich dann vielleicht nachher entschuldige oder auch bedauern habe, dass ich so heftig reagiert habe. Aber zunächst ging es darum, meinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Das sind dann diese Coping-Reaktionen. Und wenn Coping-Reaktionen in das Verhalten der Menschen dazukommen, dann ist der Mensch nicht mehr ganz sich selbst in seiner personalen Größe, in dem, wie er eigentlich ist, wie er wirklich ist, wie es echt in ihm ist, sondern er ist mit dem Überleben beschäftigt. Und wenn die Dimension dazukommt, dann wird der Mensch blind. Und wenn andere sich nicht gesehen fühlen oder wenn sie erleben, dass jemand nur blind um sich schlägt, dann müssen sie auch in Schutz gehen. Die können sich auch nicht alles gefallen lassen. Also wie kommt es zu den Konflikten? Einerseits, wenn die Mächtigkeit unverantwortlich eingesetzt wird, und andererseits, wenn wir in unseren Dimensionen des Daseins, des in der Weltseins, des Lebens, des sich selbstseins, des Kontexts, wenn wir darin überfordert werden und zu Coping-Reaktionen greifen oder Coping-Reaktionen uns überschwemmen, da ist eine sehr große Konfliktgefahr drinnen, denn wenn Menschen nur einseitig auf sich schauen, müssen andere sich zur Wehr setzen, weil die auch Verkehrsteilnehmer auf der Straße sind. Und ich bin nicht der Einzige, der auf der Straße fährt. Ein Verkehrsraudi, der schaut nur noch auf sich und bringt alle anderen in Gefahr. Da reagiert die Gesellschaft dagegen. Und hier haben wir natürlich ein grundsätzliches Problem, das mit dem Menschsein verbunden ist. Jeder Mensch ist sich selbst, aber er ist nie nur sich selbst. Er ist immer auch Mitglied von größeren Gemeinschaften, Verbänden, Familie, Partnerschaft, Arbeitsplätze, Kirche, Gesellschaft, Welt, Staat, ja schließlich sogar auch noch Klima. Also in so großen Verbänden sind wir, die wie konzentrische Kreise um uns angesiedelt sind. Und nun ist das Verhältnis zwischen mir und anderen, da ist immer eine Differenz. Das ist eine fruchtbare Differenz, die notwendig ist, um das Ich ausbilden zu können, um wirklich zu mir selbst zu kommen. Wir brauchen die Andersheit. Wir brauchen den anderen Menschen, an dem ich ich sein kann, mich finden kann, mich werden kann. Wir brauchen diese Unterschiedlichkeit. Aber in der Unterschiedlichkeit ist natürlich auch in dieser Andersheit die Gefahr der Fremdheit, dass mir der andere zu weit weg ist, dass mich der andere nicht bedroht fühle, dass der andere oder dann eben die Gemeinschaft, die Gruppe von mir Sachen will, denen ich mich unterordnen muss. Ein Einberufungsbefehl ist natürlich eine massive Unterordnung unter eine Gemeinschaft. Ja, und das geht total auf mein Leben. Und wenn ich dann noch an die Front komme, ja, wo habe ich dann noch ein Recht für mich? Und so hat die Gemeinschaft auch eine Macht über den Einzelnen. Und dieses Verhältnis zwischen Einzelnen und Gemeinschaft oder Gruppe, Gesellschaft, das ist ein ständiges Spannungsgebiet, wie zwischen Israelis und Palästinensern. Das kann sich nie ganz lösen. Das muss immer wieder neu gefunden werden. Konflikte, denen kann man ja auch vorbauen und Streit vorbeugen. Also, und was ist da das Wichtige? Das Wichtige in der Vorbeugung, in der Prävention ist eine Offenheit, dass wir nachfragen, dass wir den anderen fragen, wie meinst du das? Oder um was geht es dir da? Was ist dir da wichtig? Hast du die anderen schon gefragt, sodass wir uns abstimmen können? Und damit können sich viele Spannungen abplanieren, bevor sie sich zu einer Woge aufbauen. Natürlich, eine Prävention ist nicht immer zielführend und es kann trotzdem zum Konflikt kommen. Wenn wir nun einen Konflikt haben, was ist da das Wichtigste? Da ist das Wichtigste wirklich, dass wir in den Dialog treten. Konflikte können wir nur durch Dialog, praktisch nur durch Dialog lösen. Man kann ihnen die Spannung nehmen, indem man sich trennt und sich nicht mehr sieht. Partner, Freunde, eine junge Beziehung, die angefangen hat, die in massiven Konflikt gekommen ist. Man trennt sich einfach und vergisst einander. Aber das ist natürlich manchmal die beste Lösung, zugegebenermaßen, weil man muss ja nicht mit jedem können. Aber es ist in Situationen, wo man einfach durch Familie, durch gemeinsame Kinder und so weiter zusammengebunden ist an einem Arbeitsplatz, nicht das Mittel der Wahl. Und da ist es wichtig, dass ich mit mir selbst im Gespräch bin und dann mit dem anderen in das Gespräch trete, sodass ich den anderen auch, dass ich nachvollziehen kann, was ihn bewegt. So, und verstehen kann. Und auf der Basis, dass wir da neue Grenzen aushandeln, Umgangsweisen aushandeln, klären, präventive Entscheidungen treffen, dass der andere weiß, hier ist eine rote Linie bei mir oder hier ist eine rote Linie bei dir oder das sind Wundepunkte, wenn die nur berührt werden, gehen Bomben hoch und so weiter. Und auf der Basis ist es natürlich auch leichter zu verzeihen. Und verzeihen heißt einfach, dass wir geklärt haben, dass keine Schuld mehr offen ist. Und das kann vielleicht sogar zu einer Versöhnung führen, sodass man auch wieder gut zusammenarbeiten kann, zusammenleben kann, zusammen sein kann. Und darum ist es wichtig, den Raum zu geben, sich selbst, das ist ganz wichtig, das wird oft übersehen, dass ich zuerst mit mir auch klarkommen muss, dass ich weiß, was ich vom anderen will, dass ich feststellen kann, was mir der andere genommen hat oder wo er mich verletzt hat oder wo sie mich bedrängt oder wo sie was von mir will, was völlig illegitim ist aus meiner Meinung. Je klarer ich da bei mir bin, desto besser kann ich da im Dialog auch dem anderen das vorlegen oder erklären oder schildern. Und dass ich im Dialog den anderen frage, was bei ihm denn so vorliegt, was da das Schwierige war. Und dann in der Verhandlung können wir dann hoffentlich zu einem Ausgleich kommen. Es gelingt nicht immer. Klar, es gibt unlösbare Konflikte, es gibt Handlungen, die gelten als für einen manchen Menschen als unverzeihlich. Klar, wenn man wirklich einer massiven Gewalt oder einem Missbrauch ausgesetzt war und so. Man kann es nicht fordern, aber man kann die Möglichkeit in Betracht ziehen und schauen, wie können wir einander oder mich selbst unterstützen, dass ich darin nicht einfach erstarre und in eine Eiszeit komme, sondern in einer atmenden Lebendigkeit zurückfinde.
Und ein Verzeihen oder auch vielleicht so eine Versöhnung ist ja auch für beide Seiten ein wichtiger Akt. Also nicht nur für den, dem vielleicht Unrecht angetan worden ist, sondern sicherlich auch irgendwann, wenn dann Einsicht bei dem anderen besteht, auch mit der Schuld gut umgehen zu können.
Ja, klar, genau. Das, zum Konflikt braucht es immer zwei, mindestens zwei. Und wenn ein Verzeihen möglich wird, wenn ein Schwamm drüber, ein Auslöschen von Schuld oder von Spannung geschieht, profitieren auch wieder die zwei.
Alfred, vielleicht zum Schluss nochmal die Frage an dich, wie gehst du persönlich mit Konflikten um?
Unterschiedlich. Grundsätzlich mag ich sie nicht. Und habe daher eine eher ablehnende Haltung ihnen gegenüber. Manchmal mag ich sie schon, wenn es mir einfach darum geht, etwas durchzusetzen, was mir ganz wichtig ist. Ich scheue dann den Konflikt nicht. Diese gewisse Konfliktscheue, die ich habe, da habe ich schon das Gegengewicht darin, dass ich auch Konflikte angehen mag. Und manchmal suche ich sie auch. Aber wenn ich nicht Täter im Konflikt bin, also der Promotor, der das vorantreibt und der meiner Frau endlich mal sagt, wie man den Geschirrspüler einzuräumen hat oder sowas, dann da fühle ich mich natürlich stark. Aber wenn ich Opfer vom Konflikt bin, da suche ich möglichst das Gespräch. Also das versuche ich schon. Aber ich lasse mir auch manchmal Zeit, weil ich brauche selber zuerst Ruhe, um runterzukommen oder mich wiederzufinden. Und es tut mir auch manchmal sehr leid, dass ich zu einem Konflikt beigetragen habe. Und wenn ich das empfinde oder wenn der oder die andere mir das deutlich machen konnte, dann sage ich das auch und bitte um Entschuldigung. Ja, das kann mir schon passieren. Ich bin auch ein bisschen ein quirliges Temperament manchmal. Manchmal bin ich einfach sehr ruhig, aber ich habe dieses ein bisschen was vom Bibischen behalten, glaube ich. Und da kann es dann schon mal ein bisschen voreilig auch sein, wie ich reagiere und handle. Und das ist nicht immer gut. Es mischt manchmal auch Sachen ganz gut auf, sodass wieder was weitergeht. Aber es ist nicht immer die ideale Weise, es so zu machen. Dennoch bin ich auch manchmal froh, dass ein Konflikt stattgefunden hat, weil durch die Aggressionen, durch die Vehemenz, durch das Aufbäumen viel zutage kam, was sonst so vor sich hin schlummerte oder der Vergessenheit anheimfallen könnte und doch wert genug ist, dass es Thema ist.
Also quasi auch so ein reinigender Faktor.
Ja, ja. Wie ein Gewitter manchmal.
Alfred, ich danke dir für dieses sehr angenehme Gespräch, für deinen persönlichen Blick auf Konflikte und natürlich auch für den existenzanalytischen Blick. Ich freue mich auf deinen Vortrag auf der Herbsttagung.
Danke. Ich werde darüber nachdenken, warum es zwischen uns jetzt nicht zum Konflikt gekommen ist.
Das können wir ja dann in Hannover zusammen erörtern. Ne? Ja.
Danke dir, Claudia.
Oh, sehr gerne. Mehr von Alfred Lengle gibt es auf unserer Herbsttagung Uneinssein. Sie findet am 18. November in Hannover mit interessanten Referentinnen statt. Am Vormittag erwarten Sie bereichernde Vorträge zum Thema Konflikte und am Nachmittag können Sie in einem Workshop vor Ort Impulse für Ihr eigenes Wirken mitnehmen. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie. Fragen verbunden ist ein Podcast der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse Deutschland. Moderation Claudia Kadir, Produktion Nicolai Nivera. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik. Weitere Infos unter gle-d.de.